Willkommen bei Panic to Purpose. Hier, Rebecca und Vanessa holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unsere ehrliche Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Bunny, ich finde, wir haben ja vorhin schon hier so ein paar Testanläufe gemacht. Meine Stimme ist heute richtig geil.
Und wieso das?
Weil wir beide gestern auf einem Festival waren.
Yes.
Also eigentlich könnte ich heute direkt wieder mit, obwohl ich heute doch noch mal 5 Minuten meditiert habe.
Echt?
Ja, weil ich mir einfach so dachte, okay, Rebecca, sei jetzt nicht so dumm und übernimm dich. 2 Tage hintereinander Party und heute noch Podcast aufnehmen.
Ja, aber ich muss sagen, war das beste Geschenk ever. Danke nochmal.
Sehr gerne.
Weil Becky weiß, wie sehr ich Paula Hartmann liebe und wir waren auf einem Festival. Ja, Becky nennt sie immer Pia Hartmann.
Ja, warum auch immer.
Sie ist ihr größter Fan auf jeden Fall. Aber es war super cool. Hat richtig Spaß gemacht. War ein richtig geiler Abend.
Ja, und ich glaube, wir müssten häufiger auf Festivals gehen und danach eine Folge aufnehmen.
Und unsere T-Shirts dann gleich anziehen, so wie wir es gerade haben.
Ja, genau. Wir haben nämlich, ich habe 2 Sachen mitgenommen. Einmal einen Wespenstich, den hast du nicht.
Ich würde gerade sagen, was hast du noch mitgenommen?
Und dann den Merch, den du auch hast. Wir machen ja später auch noch Aufnahmen und da sind wir dann so richtig im Twinning-Look.
Twins.
Ja, und ich habe dir heute auch eine Überraschung mitgebracht, die du später auspacken musst. Aber das wollen wir natürlich auch mit dem Video festhalten. Das heißt, ich bin gespannt auf deine Reaktion und ihr könnt auch auf deine, also auf Vannis Reaktion gespannt sein. Aber wie war das gestern für dich? Wir sind da ja auch einfach reingelaufen und haben erstmal gesagt, oh krass, alle sind so 10 Jahre jünger.
Ja, das stimmt. Also ich denke dann immer, da wird mir immer bewusst quasi, wie alt man eigentlich ist sozusagen, weil davor so im Alltag denke ich da jetzt nicht so krass darüber nach, auch wenn ich in 2 Wochen 30 werde, wie du weißt. Aber ja, die waren natürlich schon etwas jünger, sehr viel jünger, merkt man dann auch irgendwie direkt an der Kleidung auch und
ja.
So, ne? Einfach so Gen Z-Style. Aber in dem Zuge hat es mich nicht gejuckt. Es juckt mich mehr in anderen Konstellationen oder Themen tatsächlich.
Ja, ich muss sagen, ich fand eine Situation, ohne jetzt auch gemein sein zu wollen, ich glaube, das war der vorletzte Act des Abends und neben uns stand einfach so ein turtelndes junges Pärchen, die sich permanent verliebt angeguckt haben und so am Turteln waren. Da hat man natürlich irgendwie so dran gedacht, ah ja, das kennt man ja auch schon von vor 10 Jahren.
Ha, ha. Ja, ich dachte mir auch so, eigentlich waren die ja richtig sweet und dachte mir auch so, okay, gönnt euch, ne?
Ja,
die waren
aber
wirklich bei jedem Song von
Jeremias.
Wie Becky immer so schön sagt, Jeremias. Haben die sich da wirklich, ja, die haben sich so angeguckt. Eigentlich richtig sweet.
Ja, zum Glück hatten wir ja dann doch auch nochmal einen anderen Platz in der Menge, wo dann, ich glaube, rumgepokt wurde.
Ja, war richtig, richtig nice, ja.
Ja, aber ich glaube, da kannst du heute sogar richtig gut zu unserem Thema überleiten, dass wir ja gestern nochmal so ein bisschen den Generationswandel oder auch die Unterschiede gemerkt haben, dass wir auch selber gesagt haben, boah, ja, wir sind echt 10 Jahre älter als der Rest, der da ist, aber eigentlich scheiß drauf, ne?
Ja, genau. Und zum Thema eben Anfang 30, Generationsunterschied. Man merkt ja jetzt einfach, dass so, ich sag jetzt schon mal in unserer Generation, ne? Ich meine, du wirst dieses Jahr 31, Ende des Jahres, ich werde jetzt 30, dass irgendwie man merkt, okay, entweder die Leute heiraten oder sehr viele heiraten einfach gerade, bekommen schon Kinder.
Ja.
Und man ist selber vielleicht noch nicht so weit. Und da eben die Frage, was macht das vielleicht mit einem? Was kann es für Fragen auslösen? Und deswegen würden wir uns gerne heute genau mit dieser Frage beschäftigen.
Ja, absolut. Vor allem auch wieder natürlich in Bezug auf Mental Health, also mentale Gesundheit. Weil sowas kann ja auch Druck auslösen. Und ich muss auch schon sagen, ich möchte ja so ein Recap-Video von unserem Festivaltag machen und habe mir da irgendwie so einen Spruch rausgesucht. Und er ist jetzt auch auf Deutsch übersetzt. Ja, mein Alter wird ernst, aber mein Leben nicht. Und
ja,
auch wenn wir beide nicht exakt dasselbe Leben haben, fühle ich das trotzdem so, weil ich ja auch das Gefühl habe, Instagram ist voll mit werdenden Müttern und keine Ahnung, Paaren, die sich ein Eigenheim kaufen und die sind alle in unserem Alter und ich denke mir immer so, hä, irgendwie passt man da noch rein, ist das dann auch mein Lebensweg? Und deswegen freue ich mich auf diese Folge.
Und es ist ja genau das, dass du sagst, du bist zwar in einer Beziehung und die Frage eben, was willst du und nicht, was drückt dir die Gesellschaft auf? Und genau dem möchten wir heute eben nachgehen, um zu überlegen, wie kann ich selber herausfinden, was ich eigentlich möchte, ohne mich dem Druck zu beugen, der eigentlich gesellschaftlich gemacht ist oder auch durch meine Familie oder Freunde.
Ja, und da natürlich nicht nur in Bezug auf Kinder bekommen, ne, sondern auch was Karriere betrifft und generell einfach auch das Glücklichsein oder gesellschaftliche Normen, die wir halt einfach nur so gegeben kennen.
Genau. Und kurzer Hinweis, bevor wir loslegen, da wir beide Frauen sind, wird es natürlich einige Punkte geben, die wir auf unsere Geschlechterrolle beziehen und aus der heraus eben berichten. Aber die Folge ist natürlich unserer Meinung nach für beide Geschlechter interessant.
Ja. Und wie immer recherchieren wir ja auch ganz viel für die Folgen. Und also die Hauptquelle unserer Recherche ist das Buch Auch gut von Jennifer Klinge. Wir suchen ja immer für jede Folge auch irgendwelche Quellen, wo wir auch sagen, okay, da können wir unser Wissen, unsere Erfahrungen auch fundiert irgendwie in der Folge noch untermauern. Und ich lese da jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Klappentext vor. Wir werden auch im Verlauf der Folge immer mal wieder was daraus vorlesen, weil ich finde, sie bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Und zwar, der Klappentext ist Eigenheim, Hochzeit, beruflicher Erfolg, Kinder. Und bitte alles noch in deinen 30ern. So lautet die heteronormative Mustervorlage fürs gute Leben. Weichen insbesondere Frauen davon ab, bekommen sie es mit Erzählungen über abgefahrene Züge, tickende Uhren und verpasste Chancen zu tun. Und wie wir ja auch schon angeteasert haben, das kann alles natürlich einen sehr unter Druck setzen und eben die mentale Gesundheit angreifen.
Genau, und als zweite Vorlage, nämlich apropos tickende Uhren, haben wir das Buch genommen, Die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich von Sarah Diehl. Und eben die ganz essentielle Frage, wie kann man überhaupt herausfinden, was man denn selbst wirklich möchte? Und ich würde sagen, Becky, du kannst mal starten, einfach mal auch mal kurz zu sagen, wo stehen wir denn gerade so in unserem Leben, damit man auch mal ein bisschen die Perspektive bekommt, wie sieht es denn bei uns aus und was beschäftigt auch uns vielleicht?
Genau. Finde ich auch sehr gut, weil wir hatten ja auch schon angeteasert, wir beide fühlen uns in bestimmten Themen eigentlich recht gleich behandelt oder auch, weiß ich nicht, mit denselben Erwartungen betroffen und haben trotzdem ein grundsätzliches anderes Leben, so ein bisschen. Deswegen, ich sage jetzt immer, ich bin 30 Jahre alt, ich werde ja jetzt im Dezember 31, heterosexuell in einer Beziehung, nicht verheiratet, kinderlos, habe 2 Katzen und arbeite in Festanstellung und habe aber noch im Nebenerwerb in der Selbstständigkeit und wohne in einer Mietswohnung, habe somit kein Eigenheim und für mich ist eigentlich mein aktuelles Leben vollkommen in Ordnung so.
Also du würdest sagen, aktuell würdest du eigentlich auch gar nichts ändern wollen?
Ich sage ja immer so, es kommt alles so, wie es kommen soll, aber ich möchte jetzt dieses Intro noch nicht sprengen, weil ich muss auch sagen, vor ein paar Jahren hat mich das alles auch ein bisschen unter Druck gesetzt, dass auch ganz viele Leute gefragt haben, so ja, wann heiratet ihr mal? Und irgendwie habe ich mir dadurch auch einreden lassen, okay, ich möchte jetzt eigentlich einen Antrag, wobei das eigentlich Blödsinn war. Also ich glaube, ich habe mir viel einreden lassen, aber ich sage so, im Moment ist alles okay, wenn sich dann auch mal was ändert, wäre das für mich auch fein, was jetzt, sage ich mal, in Bezug Ehe geht, aber jetzt auch bei Kindern, sag jetzt immer so, meine 2 Katzen sind meine Babys.
Ja. Aber ich glaube, das hatte ich auch genauso, weil ich aber in einer anderen Lebenssituation war, noch vor 2 Jahren.
Ja.
Und da hätte ich mir eben andere Dinge vorstellen können, die ich mir jetzt aber gar nicht mehr vorstellen kann. Und kurz zu mir, also ich werde 30, oder ich würde jetzt, eigentlich kann ich schon sagen, ich bin 30, nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, auch keine Haustiere, bin viel zu oft weg dafür.
Ja.
Eine eigene Wohnung zur Miete auch. Also habe kein Eigentum aktuell und ich finde so, wenn man so sagt, ich habe das und das nicht, ich habe das nicht, hört sich das so ein bisschen traurig an, wenn man das jetzt so runterrattert irgendwie. So, ja, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Aber ich würde sagen, aktuell bin ich sehr glücklich tatsächlich, so wie mein Leben ist.
Ja, ich finde auch, jeder definiert ja auch sein Glück anders. Also nur weil du jetzt zum Beispiel keine Haustiere hast, heißt es nicht, dass du traurig sein musst. Wobei du es schon sehr genießt, wenn du mal bei mir bist und die Lizis schmust.
Ja, total. Ich liebe ja Katzen, hatte ich ja auch als Kind immer. Obwohl es gibt ja wirklich Leute, die komplett sagen, boah, nee, Katzen gehen gar nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt sage, und das sage ich auch super oft zu Freundinnen, ich bin total glücklich gerade. Auch als Single tatsächlich. Also ich fühle mich nicht einsam oder irgendwas. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Druck, den ich mir selber mache, im Blick auf die Zukunft. Aber aktuell würde ich keine Kinder haben wollen zum Beispiel. Aber es ist tatsächlich so ein Druck, den man eben von außen bekommt, immer wieder. Und die sagt auch im Buch, dass es historisch bedingt ist, mit dem Zitat, denn dass mein biologisches Stündchen angeblich geschlagen hat, darauf weist mich weder mein Körper noch meine Psyche, sondern einzig die Gesellschaft hin.
Wobei ich sage, ich glaube, medizinisch sagen die ja dann schon, ja, der Körper. Aber es ist, wie du sagst, ich bin jetzt nicht 30 geworden und auf einmal hat mir mein Bauch zugeflüstert, hallo, ich werde schwanger werden. So.
Ja.
Ich hatte auch mal einen Kollegen, der hat dann auch zu mir gesagt, ja, Becky, wart's ab, sobald du 30 bist, du wirst dir jeden Tag ein Kind wünschen. Und tatsächlich frage ich mich das halt jetzt schon seit 8 Monaten. So,
wann kommt der Tag denn?
So, also weißt du, wann so das tiefe Bedürfnis kommt? Und ich finde, das kannst du halt nicht pauschalisieren. Es gibt halt Menschen oder auch Frauen vor allem, die dann einfach schon frühzeitig schon immer auch Mama sein wollten. Und du kannst es dann einfach nicht vergleichen. Und ich finde, dann kannst du auch niemanden, dessen biologische Uhr tickt, ich meine, das stimmt halt schon vom Körper her, ne? Aber das ist jetzt keine Verpflichtung, dich dem jetzt nachzugeben oder halt auch erst in, weiß ich nicht, es gibt auch Leute, die kriegen mit 38 noch Kinder.
Wollte ich gerade sagen, es gibt Leute, die kriegen wirklich auch noch mit 40 Kinder. Und natürlich ist die biologische Uhr kein Konstrukt, was ausgedacht ist. Aber ich finde solche Aussagen so übergriffig. Ja. Also ob es von Männern oder von Frauen sind, das ist wirklich egal. Ich finde, es geht gar nicht. Da erzähle ich auch nochmal später was dazu, was mir auch mal passiert ist, was mein Nachbar mal zu mir gesagt hat.
Ja, bin ich gespannt.
Wo ich auch dachte, okay, ist wirklich einfach, kannst du nicht sagen. Also deswegen, jeder muss da schon selber herausfinden, was er möchte, auch wenn das nicht immer so einfach ist.
Ja, genau. Und wir haben jetzt der Folge auch so ein bisschen Struktur gegeben, ähnlich der Struktur aus dem Buch von Jennifer Klinge. Und sie hat so ein bisschen die verschiedenen gesellschaftlichen Erwartungen oder Meilensteine, die man eben haben kann, als Geschichte betitelt. Also sie sagt zum Beispiel das Single-Sein, die Karriere, das Happy End, das sind Geschichten, die uns sozusagen von der Gesellschaft mitgegeben werden. Und ich fand es ganz interessant, sie hat es so definiert, als Geschichte wird seit den 1990er Jahren eine sinnstiftende Erzählung bezeichnet, die Einfluss hat auf die Art, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Sie transportiert Werte und Emotionen. Das ist ja an sich eine positive Definition, ne? Aber was eben nicht so gut ist, dass diese Geschichten auch problematische Geschlechterrollen mittransportieren und damit Druck auf Menschen ausüben, dass sie eben ihr Leben in eine bestimmte Bahn, die von der Gesellschaft akzeptiert ist, lenken müssen. Und das finde ich halt wiederum schwierig, weil ich sag's mal so, ich habe auch meine Eltern oder meine Familie als Kind so als Orientierung gehabt, ne? Meine Mama hatte mit 25 das erste Kind und zwar mich. Und ich glaube, ganz früher, wo ich das natürlich auch nicht einordnen konnte, war das, ich sag mal jetzt also nicht pauschal, ne, aber für mich so, ach, das ist so dieses Schaubild, das ist jetzt so diese Geschichte und ach, ich werde mit 25 irgendwann auch ein Kind haben. Ja, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich nichts für mich. Die Gesellschaft ändert sich natürlich auch, mein Lebensweg ist auch anders und ich bin auch anders als meine Eltern.
Ja, komplett, ne, ja.
Aber mit 25 war ich noch auf Unipartys unterwegs, also da hätte ich auch nicht schwanger sein wollen.
Ich dachte mir auch, also 25 ist für mich auch ein sehr junges Alter, was eigentlich auch völlig okay ist, wenn man da Kinder bekommt. Also eigentlich egal, ne? Also so,
ja.
Ne? Aber für mich persönlich war es auch viel zu jung, also wenn ich jetzt denke, das ist ja 5 Jahre her, wenn ich jetzt schon ein 5-jähriges Kind hätte, könnte ich mir das auch nicht vorstellen.
Ja, absolut. Oder ich mache das auch immer an meinen Geschwistern fest. Also mein Bruder, der ist 24, jetzt darf ich bloß nichts Falsches sagen. Und meine Schwester, die ist noch 22. Und an den beiden merke ich dann trotzdem immer noch, wie jung man auch da war. Weil ich dachte früher, ich bin ja mit 19 dann ausgezogen, so boah, ich bin so erwachsen. Und ich sehe jetzt einfach meine Geschwister und es sind meine Babygeschwister. Und ich denke mir so, hey, wie, ihr seid jetzt schon 24, 22, andere heiraten schon auch in dem Alter. Ja. Und dann denke ich mir so, ihr seid doch noch so klein.
Ja, aber es ist natürlich auch von bei jedem anders. Und es gibt natürlich auch bestimmte Stereotypen, ne, die auch in dem Buch beschrieben werden.
Genau, also bei Frauen waren es tatsächlich so alte Jungfer, Karrierefrau, Cougar. Also Cougar ist eine Slangbezeichnung für Frauen, die einen wesentlich jüngeren Mann für eine Beziehung oder halt auch als Sexualpartner suchen. Working Mom, MILF oder auch Helikoptermama. Und tatsächlich hatte ich dann auch für die Stereotypen für den Mann wirklich gegoogelt und ich habe einfach nichts gefunden. Also mir sind dann tatsächlich nur so Begriffe wie Fuckboy, Hühne oder Businessman eingefallen. Und dann hatten wir ja mal kurz drüber gesprochen und dann hast du auch gesagt, so ja, aber das sind ja eigentlich keine negativen Begriffe. Also Fuckboy könntest du es vielleicht noch sagen, aber da wird einer vielleicht noch dafür abgeklatscht, ne?
Ja, und ich finde bei Fuckboy, also ich habe auch schon ein paar Mal zu dir gesagt, guck mal, der Typ auf Tinder sieht aus wie ein Fuckboy.
Ja, und das dann war halt einfach ein krass gut aussehender Typ dann. Ja,
und dann habe ich den selber gedatet. Also, du-dum. Ja, ob es jetzt richtig oder falsch war, kann ich mir selber meine Gedanken drüber machen.
Werden wir in einer nächsten Folge diskutieren.
Aber da habe ich das, ich weiß noch genau, dass ich das zu dir gesagt habe.
Ja.
Das ist dann ja trotzdem so. Das ist halt, weiß ich nicht. Also ich glaube, bei Männern ist es meiner Meinung nach, natürlich sind wir keine Männer und können das jetzt nicht judgen, aber ich glaube, dass das doch ein bisschen anders ist. Auch in Bezug auf zum Beispiel, ach, du hast ein Kind und gehst arbeiten. Das ist halt einfach ganz normal, weil das einfach gesellschaftlich so gewachsen ist einfach.
Ja, also wenn uns gerade ein Mann oder wenn uns gerade Männer zuhören und ihr habt irgendwie schon so einen negativen Stereotypenbegriff mal gesagt bekommen, schickt uns den mal bitte zu.
Ja, würde also uns sehr interessieren.
Ja, das wäre wirklich mal interessant. Aber genau, wir wollen uns ja jetzt hier nicht nur komplett auf Geschlechter fixieren. Also das Alter allein spielt ja für das heutige Folgenthema eine Rolle. Und die 30er sind dafür bekannt, dass man eben in diesem Alter erwachsen wird und wichtige Entscheidungen trifft. Also ob es jetzt Karriere, Hochzeit, Familiengründung, Eigentum. Also es löst schon bei mir gerade beim längeren Nachdenken darüber wirklich viel Druck und Erwartung aus. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Also hat es tatsächlich, als ich in der Beziehung war, nicht so sehr. Auch wenn natürlich da doch die Frage aufkam, weil es eine sehr lange Beziehung war, ja, wann heiratet ihr denn, etc. Und
I feel you.
Wie man jetzt sieht, hat es auch nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen, wo ich immer auch sage, Dinge kommen so, wie sie kommen sollen. Da glaube ich schon ganz fest daran. Und da war das für mich nicht so schlimm. Jetzt ist es für mich schlimmer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass halt meine eigene Umwelt jetzt Jahre später einfach anders ist und man den Druck sieht. Und man den Druck auch zu spüren bekommt. Zum Beispiel war ich auf einer Hochzeit vor 2 Wochen und da war das dann auch so, dass eben viele Family-Mitglieder da waren und dann so von wegen, ja, wollt ihr mal die Location dann schon mal für euch buchen? Also haben sie dann zu mir und meiner Cousine gesagt, weil wir beide Single sind gerade und wir da saßen und da war das halt so
unangenehm.
Unnötig, ja, so, okay, was willst du jetzt damit so sagen? Und das ist auch nicht immer witzig. Ich meine, man muss sich nicht zu Herzen nehmen jedes Mal, aber ja, was, wenn ich dann einfach so raushöre, ich möchte nicht heiraten, kann ja auch sein, aber es wird dann einfach nicht akzeptiert. Wie siehst du das?
Ja, du hattest mir ja auch gesagt, bei der Recherche wurde ganz oft von fehlenden Vorbildern gesprochen, vor allem für andere Lebensmodelle. Und diese Vorbilder fehlen einfach und haben nicht den gleichen Stellenwert wie Ehe und Familie. Und ich finde, das eigentlich ist einfach so. Ja, wie geht's mir damit? Also ich muss sagen, manchmal überfordert mich das Ganze, weil ich bin ja tatsächlich in einer Beziehung und auch in einer langjährigen Beziehung und auch glücklich. Und ich kriege auch sehr oft die Frage gestellt, was ich auch zum Teil legitim finde, ne? Ja, wann heiratet ihr? Wie sieht die Planung bei euch aus? Aber zeitgleich setzt mich das doch schon unter Druck, weil ich einfach trotzdem das Gefühl habe, ich meine, wir haben in der ersten Folge drüber gewitzelt, ich bin 30 minus 4 wegen Corona, also eigentlich 26.
Stimmt, ja.
Aber manchmal fühle ich mich auch so. Also klar, ich habe die erwachsenen Verpflichtungen, ich habe einen Job, ich habe Haustiere, ja, um die kümmere ich mich auch, Beziehungen, Freunde. Aber manchmal denke ich so, wenn ich so länger über was nachdenke oder über mich, denke ich mir so, hä, du bist doch eigentlich trotzdem noch so die kleine, junge Becky, die noch viel von der Welt sehen möchte. Und ich finde es ehrlich gesagt manchmal gruselig. Also ich will gar nicht so lange drüber nachdenken, weil ich finde, in so Momenten wird einem bewusst, dass das Leben endlich wird. und dass ich eben nicht jetzt noch 30 Jahre lang überall rumhüpfen kann, was ich auch noch machen werde. Aber ich finde, man sieht einfach so, ja, okay, bis du 40 bist, solltest du dann irgendwie geheiratet haben, ein Kind bekommen. Ja, was ist danach? Dann ist die 50. Also ich finde, ja, ich bin dann wahrscheinlich im Gedankenkarussell einfach.
Ja, merkt man. Aber ist auch vollkommen legitim, finde ich, diese Gedanken zu haben oder auch diese Ängste zu haben. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Leute auch nicht sagen, möchtet ihr denn heiraten? Sondern nur, wann heiratet ihr?
Stimmt.
Und da ist eben auch so, dass auch die in ihrem Buch davon spricht, dass eben fehlende Vorbilder existieren für andere Lebensmodelle und dass eben Ehe und Familie einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben und andere Lebensmodelle nicht den gleichen. Also wir sehen meistens auch, selbst wenn es um Karrierefrauen geht, ist es meistens so, ja, sie ist super, weil sie kriegt hin, Ehe und Familie unter einen Hut zu bekommen.
Ja, stimmt, immer daran bemessen.
Und das ist eben dann wirklich die Wahrheit. Und da sollte man sich auch auf keinen Fall, meiner Meinung nach, irgendwie beugen. Aber es ist immer, wie du schon auch schon dein Gedankenkarussell versinkst, immer viel, viel leichter gesagt als getan. Geht mir ja auch so.
Ja. Und bevor wir jetzt hier schon wieder Themen vorweggreifen, im weiteren Verlauf der Folge sprechen wir darüber, wie die gesellschaftlichen Erwartungen eben im Detail aussehen und was passieren kann, wenn sie so groß werden, dass die eigene Vision fürs Erwachsenwerden keinen Raum mehr findet und eben unsere mentale Gesundheit darunter leidet. Und ganz wichtig, also wir wollen hier auf gar keinen Fall die bekannten Lebenswege bashen und verurteilen, also auch Ehe, Heirat und alles, Ehe, Kind. Wer weiß, wo wir uns selbst in ein paar Jahren befinden. Uns geht es einfach darum, dass diese Erwartungen, auch die Floskeln, eben ja etwas mit der mentalen Gesundheit anstellen können und ja, vielleicht einfach da mit allen mal drüber sprechen und Bewusstsein für schaffen und am Ende der Folge auch einfach drüber sprechen, wie könnte man dagegen oder dem Ganzen entgegenstehen. Und wir möchten heute auch natürlich Raum für Toleranz und Akzeptanz schaffen, denn für jeden sieht das Leben einfach anders aus und alles kommt eben mit der Zeit.
Ja, definitiv. Und zum Thema mentale Krise mit 20 beziehungsweise Anfang 30. Also wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, also ich war knapp 12 Jahre in einer Beziehung und auch schon verlobt tatsächlich. Also da wäre es ja schon soweit gewesen.
Da hast du mir schon einen Schritt voraus.
Ja, also da war es ja schon fast soweit, sage ich mal. Und ja, eben man hat dann eben trotzdem auch da diese Erwartungen gehabt von der Family damals in der Beziehung. Mhm. Aber da war das nicht so stark. Und was ich vorhin schon angerissen habe, was mir eben jetzt als Single mit fast 30 passiert quasi, dass die Leute eben zum Teil übergriffig werden, Sachen sagen, wo man sich denkt, geht halt gar nicht. Und da habe ich ja schon gesagt, die Story mit meinem Nachbarn, die ich dir jetzt mal kurz erzählen würde.
Ja, jetzt hau mal raus.
Und zwar war ich in meinem Keller, ich habe da halt so ein Wäscheabteil und kam raus, habe ihn getroffen und die sind eigentlich eine super süße Family. Also ich kann mir auch vorstellen, wo das herkommt bei ihm, ist auch... Jetzt versuche ich das schon wieder zu rechtfertigen, aber eigentlich finde ich die total lieb, ne? Auf jeden Fall hat er dann so ein bisschen gefragt, so Smalltalk und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, bist du eigentlich Single? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, ah, okay. Ja gut, ist ja auch ein bisschen schwer, jemanden kennenzulernen, ne? Du bist ja nie da. Da dachte ich mir schon, okay, danke, ne?
Also, wow, super, macht ja Mut.
War halt super oft auf Business-Trips und so, aber dachte mir so, jo, alles klar. Und dann sagt er auf einmal so, ja, willst du denn keine Kinder? Und ich dachte mir so, jo, was?
Ja, und das alles in einem kurzen Gespräch, wenn du deine Wäsche holst. Also so weit kommst du ja mit anderen Leuten manchmal gar nicht an einem ganzen Abend.
Nee, und es war auch wirklich so richtig so in your face, so was? Also was willst du mir jetzt unterstellen, ne? Oder auch so, am liebsten würde ich dann so wirklich so antworten, so, ja, ich kann keine Kinder bekommen. Oder irgend so eine krasse Antwort, wo ich mir denke, dass die Leute mal lernen, dass man das halt nicht sagen soll. Wie mein Leben aussieht, hatte ich eigentlich überhaupt nicht zu interessieren. Und das ist auch eine ganz andere Fragestellung, so willst du denn keine Kinder? So, nee, ich habe jetzt vor, hier mein Leben lang alleine zu leben. Also lass mich doch einfach meine eigenen Entscheidungen treffen. Also so, das war wirklich schon so ein bisschen so, okay, in deinem Alter sollte man eigentlich anders leben. Mhm. Ja, und dann habe ich mich auch schon angefangen, rechtfertigen, so von wegen, ja, ich war ja in einer Beziehung so. Und es war eigentlich auch von mir, da finde ich auch noch nicht so den Mut, den Leuten zu sagen, so, guck mal, das geht eigentlich nicht.
Das geht nicht, ja.
Hattest du auch schon so einen Moment mal?
Ja, also auch nicht nur einmal, aber ich bin ja letztes Jahr 30 geworden und durfte mir auch schon kurz vorher von manchen Menschen anhören, dass ich ja jetzt mal bald mit dem Kinder loslegen sollte, da ich alt werde. Und ich muss auch sagen, im ersten Moment lache ich dann immer über so eine Aussage. Und wenn ich dann aber so für mich bin, ich finde, so ein Satz ist echt schon hart. Also das weiß ja auch gar keiner. ob ich ja schon versuche, schwanger zu werden.
Ja.
Also nein, für alle da draußen, ich versuche es nicht. Aber selbst wenn nicht, finde ich das nicht cool. Und wie du sagst, es ist ja unser Leben und unsere Entscheidung. Warum sollte ich das Kinderkriegen nur von meinem 30. Geburtstag abhängig machen? Und ich muss auch sagen, es gibt ja viele mittlerweile, die das auch so ein bisschen belächeln. Also nicht nur in Bezug auf, ach, heute kannst du ja keine Frau mehr fragen, ob die jetzt gerade ein Kind kriegen will, sondern auch bei anderen Themen, ne? Also, dass du heute viel mehr nicht sagen darfst als früher. Aber ich finde, bei der Frage ist, oder bei der Sache, vielleicht triffst du ja einen wunden Punkt und dann verletzt du ja unabsichtlichen Menschen.
Ja, genau.
Ich meine, ich kann es verstehen, dass es Leute interessiert, aber vielleicht ist es gerade vielleicht so scheiße für die Person, dass die, nachdem du 2 Minuten mit dem Nachbarn gesprochen hast, am Ende sitzt du den ganzen Tag hier und weinst dann. So, und das würde ich halt eigentlich einfach nicht riskieren wollen.
Ja, definitiv. Und es fühlt sich dann eben so an, dass diese Entscheidungen einem irgendwie eher aufgezwungen werden, auch zum Beispiel Familie oder Karriere. Dann sage ich, na gut, aktuell ist es bei mir halt Karriere, weil es einfach so ist, aber nicht, weil ich mich dazu aktiv entscheide. Mhm. Und man muss sich eigentlich auch nicht zwingend entscheiden. Aber da ist eben eine große Diskrepanz, finde ich, zwischen dem, was eben einem selber Spaß macht, was man will und was die Gesellschaft will. Und es gibt natürlich auch Paare, denen das vielleicht genauso geht. Also nicht nur jetzt Singles oder Leute in Beziehungen, sondern auch als Paar, dass die zum Beispiel genau wissen, ich möchte gar keine Kinder.
Mhm.
Oder andere Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, die sich auch jedes Mal rechtfertigen müssen. Und Deal spricht hier auch von einem sozialen Rechtfertigungsdruck und dass man gezwungen ist, doch noch einmal eben tief in sich hineinzuhören und noch mal zu überdenken, was man denn wirklich will. Obwohl man eben eigentlich schon denkt, ich kenne doch meine Entscheidung schon.
Mhm.
Und das ist eben so ein Abgleich mit der Realität, der auch tatsächlich einen manchmal immer wieder auch wütend machen kann, finde ich. Ne? Dass man so denkt, will ich das wirklich? Kann ich das haben?
Ja.
Und da kannst du auch in so einen Strudel gelangen, ne? Dass du irgendwie denkst, ja, vielleicht kriege ich das auch nie, obwohl ich vorher dachte, ich will es nicht.
Ja.
Und bei mir ist es zumindest so, dass es tatsächlich auch von Tag zu Tag, also abhängig ist, wie der Tag gerade läuft, ob mich das mehr oder weniger trifft. Oder wie es gerade halt sonst so im Leben irgendwie läuft, finde ich.
Ja, so nach Tagesform, ne?
Genau, manchmal verletzt einen wirklich mehr, manchmal denke ich mir, ach, scheiß drauf. Und wie fühlen wir uns beide da? Ich glaube, da haben wir auch schon mal öfter drüber geredet, dass wir eben beide eigentlich sagen, ne, man fühlt sich irgendwie verloren, man fühlt sich da irgendwie reingezwungen, ne? So ein, auch so ein, immer wieder so ein emotionaler Zwang, sich damit auseinanderzusetzen, ne?
Ja, genau, dieses, muss ich da mich jetzt reinzwängen und reinzupassen, um die Erwartung zu erfüllen oder will ich das wirklich?
Genau, und auch so dieses, für mich jetzt, muss ich jetzt einen Partner finden ganz schnell?
Ja.
Muss ich jetzt irgendwie einfach in eine Beziehung rushen?
Oder
ne?
Vor allem, muss das jetzt sein? Also nur, weil man ja auch jetzt sagt, ja, es muss jetzt nicht sein, heißt es ja nicht, ach, es wird nie so sein.
Ja, und das ist genau das, was ich dir auch immer erzähle, wo ich mit hader. Also ich brauche das jetzt nicht, es ist in Ordnung, aber so für die Zukunft, ne? Und das eine ist ja irgendwie so ein bisschen Angst zu haben, dass man nicht weiß, was kommt. Das andere ist, dass man eben aufgedrückt bekommt, ich brauche das ja eigentlich jetzt. Und dann gehe ich entweder in eine Beziehung oder ich bleibe auch in einer Beziehung, um das dann zu haben, obwohl ich vielleicht gar nicht mehr in der Beziehung bleiben will. Ne?
Mhm.
Das gibt es natürlich auch. Dann gibt es auch den Fall, was ich auch ganz interessant fand und auch vorher nichts davon gehört habe tatsächlich, dass es natürlich auch Menschen gibt, die Mütter werden oder Frauen gibt, die Mütter werden und die nach dem Mutter werden, nachdem die Kinder schon auf der Welt sind, das dann aber bereuen. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Kinder nicht lieben, sondern dass sie eben sich dann ihr Leben doch komplett anders vorgestellt haben. Und da gibt es auch einen Begriff dafür, der heißt Regretting Motherhood. Und da gab es eine super Doku, die können wir euch sehr gerne verlinken auch, vom ZDF, die fand ich super spannend. Weil damit, also darüber redet natürlich irgendwie niemand, dass man auch danach sagt, ich hätte doch gern einen anderen Lebensweg gewählt. Und man vielleicht durch diesen gesellschaftlichen Druck, diese Erwartungen, sei es auch von Familie oder Freunden oder auch von der Schwiegermutter, die sagt, ich möchte jetzt Oma werden.
Mhm.
Und du nicht sagen kannst, das ist jetzt nicht mein Problem, sondern da vielleicht in was hineingedrückt wirst und es später dann aus verschiedensten Gründen dann doch bereust.
Ja, ich muss sagen, ich habe von Regretting Motherhood auf jeden Fall auf TikTok schon mal was mitbekommen. Ich weiß nicht, wie ich in diesen Algorithmus kam, aber da gab es dann jemand, der hat dann sehr offen darüber gesprochen und wie es immer so ist, also die wurde zerfleischt. Also da waren dann wirklich so viele Mütter, Väter, die gesagt haben, boah, du liebst deine Kinder nicht. Und ich finde, das kann man halt nicht man kann sich's nicht so einfach machen, dann nee, zu sagen, nicht. Nee, deswegen empfindest du keine Liebe. Ich muss sagen, ich habe mal auf Instagram von einer Influencerin einen Post gesehen, ich komme da nicht mehr komplett drauf, aber ich fand es ganz toll, wie sie auch an die Sache gegangen ist. Also sie hat auch gesagt, sie liebt sich als Mama-Person, aber sie vermisst sich als, dann hat sie ihren Namen genannt. Mhm. Also dieses Leben vorher. Also ich muss auch sagen, ich merke es ja jetzt selber, ja, Haustiere, sagen jetzt ganz viele, kannst du nicht mit den Kindern dann vergleichen, aber für mich ist es ja jetzt nun mal wie ein eigenes, also erstmal ein eigenes Kind, genau, erstmal ein Ersatz. Und auch da habe ich eine Verantwortung. Und hätte ich die nicht zu Hause, dann hätte ich definitiv weniger Verantwortung, ne? Dann könnte ich überall übernachten, wo ich möchte, müsste keinem irgendwie Futter hinstellen, Liebe geben. Und natürlich ist das Leben anders mit Kindern. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass du es vielleicht auch mal vermisst, nicht mal für dich alleine zu sein. Also so wie ich jetzt schon zum Teil achtsam sein muss und auf mich aufpassen muss, das wird, denke ich, wenn du auch Kinder hast, schwieriger.
Ja, aber ich finde so, dass man da eben dafür dann so hart kritisiert wird, ist genau das Schlimme. Das ist ja auch so, okay, du äußerst dich oder deine Gefühle und das gibt's nun mal. Und dass du das nicht einfach machen darfst, das finde ich einfach furchtbar. Also es tut mir total leid für die Person, weil man ja eigentlich denkt, okay, das ist was man äußern sollte, worüber man offen reden sollte. Und die Menschen, die das judgen, die brauchen A, eine Therapie. B, sollten die sich vielleicht mal selber damit auseinandersetzen, dass es einfach sowas gibt und das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
Ja.
Also da ist einfach wieder nur Druck und Erwartungen, die von ganz woanders wieder herkommen.
Genau, und ich möchte jetzt hier einen etwas längeren Abschnitt aus dem Buch auch gut vorlesen. Da beschreibt die Autorin Jennifer Klinge ihre Gefühle und Gedanken, die sie während des Aufwachens an einem Morgen hatte. Das hatte ich die ganze Zeit geschwärzt, damit du einfach nicht vorher lesen kannst, was ich hier aufschreibe.
Ja, und ich habe es wirklich nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt.
Sehr gut. Also, während ich versuche, mich zu sortieren, wummert mein Herz wild und heftig. Die Angst hockt auf meiner Brust und drangsaliert mich mit Zukunftskatastrophen. Darüber, dass es nirgends Sicherheit gebe. Darüber, dass im Leben alles zu Ende ginge. Darüber, dass ich Angst vor der Angst habe. Ich möchte tief einatmen, aber ich kann es nicht. Egal wie sehr ich nach Luft schnappe, es fühlt sich an, als käme nie genügend Sauerstoff in der Lunge an. Eine bedrohliche Kälte hat mich im Klammergriff, verleibt sich alle Wärme ein und lässt leere und schummrige Gefühle zurück. Das Gemüt ist grau, dumpf, alles ist anstrengend. Das Gedankenkarussell dreht Runde um Runde in voller Action. Ein Mischmasch aus Gedanken darüber, wie alt ich jetzt bin, wie alt meine Eltern sind, wie alt Menschen mittlerweile so werden. Ein Rumgerechnen im Kopf, was das alles für meinen Lebensverlauf bedeutet. Wo geht's eigentlich im nächsten Schritt für mich hin, während um mich herum viele Freunde mit Partnern zusammenziehen, andere Wege einschlagen, weniger ausgehen, weniger Zeit haben? Ich fand mich immer häufiger ziellos auf der Straße laufend wieder, gegen die innere Unruhe anrennend, vielleicht war ich ja schneller, war ich aber nie. Ich fand keine Entspannung mehr, mein Nervensystem war dauerüberreizt und ich verharrte in permanenter Lauerstellung. Was war los mit mir? Ich hatte plötzlich wahnsinnige Angst vor der Zukunft, Angst vor Verlusten, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Verpasstem, Angst vorm Übrigbleiben. Was sind deine Gedanken dazu?
It's me. ja, habe ich mich irgendwie sehr wiedergefunden, weil das total stimmt, dass man sich permanent über dieses Unbekannte Sorgen macht, in der Kurzfassung. Obwohl man es nicht weiß, ohne auch irgendwie den Moment zu genießen. Mhm. Weil bei mir auch oft Freundinnen sagen so, genieß doch gerade dein Single-Dasein, genieß doch gerade das und das. Und manchmal ist es einfach super schwer und da liegt man einfach wirklich nachts da und denkt sich, okay, wie geht's eigentlich weiter? Was kommt irgendwann? Kommt irgendwann dann doch das, was ich mir vielleicht wünsche, oder kommt es nie?
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich fühle mich da total wie sie. Also es gibt etliche Parallelen auch in dem Buch, wo ich sage, okay, sie und ich sind uns da sehr ähnlich. Ich glaube, da gehe ich später auch noch darauf ein. Und als ich auch diese Passage gelesen habe, auch gerade eben, ich habe nochmal Gänsehaut bekommen. Also ich finde, das hat sie so gut verschriftlicht.
Ja, total. Und es ist aber auch genau das, dass auch diese weniger schönen Veränderungen oder die Dinge, die uns Angst gemacht haben oder auch die wir geschafft haben in unserem Leben uns eben nur dann weiterentwickeln, ne? Und ich finde auch, dass sich Prioritäten, wie ich jetzt gesagt habe, komplett auch verschieben können und dass es vollkommen in Ordnung ist.
Ja, und da gab es auch noch ein weiteres Zitat aus dem Buch, das fand ich ganz gut. Der 20er Lebensabschnitt, der voller Ablenkung und neuen Abenteuern wie Studium, Jobeinstieg und so weiter gewesen ist, war irgendwie vorüber. Es war plötzlich so viel Ich da und so wenig Ablenkung im Außen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich tatsächlich direkt wiedererkannt. Ich hatte ja schon angeteasert, also es gibt irgendwie einige Parallelen zwischen der Autorin und mir und das finde ich auch ein bisschen gruselig. Aber da sind wir wieder. Man ist einfach nie alleine. Und wir haben es ja in der ersten Episode auch kurz angeteasert, aber ich habe eben auch eine Angststörung entwickelt und zwar Panikattacken. Und wahrscheinlich kann ich mich eben deshalb auch so gut mit ihr identifizieren und alles auch nachempfinden. Aber ja, zu dem Teil werden wir irgendwann anders noch drüber sprechen. Aber ja, wie stehst du jetzt quasi zu ihrer Empfindung, auch dass eben dieses 20er voller Ablenkung und so ist und jetzt ist man eben 30 und jetzt hat man eben so viel Ich.
Also stimme ich komplett zu. Ich finde auch, dass einfach in dieser Schulzeit, Studiumzeit, da ist eigentlich immer, also bei mir war das so, dass dann wichtig war, oh mein Gott, was studiere ich denn, damit ich dann arbeite? Oder was arbeite ich dann? Je nachdem, welches Studium ich wähle, arbeite ich dann das und das, ne? Was auch so gar nicht immer so ist. Also das war auch mein Gedankengang, sage ich mal, du studierst irgendwie Medizin, dann wirst du Arzt. Dann musst du das werden. Oder wir studieren Soziologie. Okay, was werden wir dann? Dann musst du XY werden. Aber so ist es eigentlich gar nicht.
Genau, noch Wirtschaftswissenschaften mit dazu nehmen, damit wir später auch einen Job in der Wirtschaft kriegen. Ne?
Damit wir auch erfolgreich werden.
Richtig.
Ja, so, also deswegen ist es bei mir in den 20ern ging es um komplett andere Prioritäten. Und jetzt erscheinen die mir weniger wichtig. Aber damals war das für mich alles, obwohl ich das vielleicht in 10 Jahren genauso über das jetzt sagen werde, was Ehe und Familie angeht, das weiß ich nicht.
Ja.
Und natürlich ist eben in jeder Phase ein verschiedener Druck da und verschiedene Erwartungen da. Das heißt ja nicht, dass jetzt mit Anfang 30 der irgendwie anders ist als vielleicht mit 40, sondern es sind immer andere Themen, ne? Und es kann irgendwie immer wieder auf die Psyche schlagen. Also es geht halt aber natürlich auch nicht hier, dass man es einem irgendwie nicht gönnt oder eifersüchtig ist oder sonst was, beziehungsweise nicht von unserer Seite. Also ich finde, sowas sollte man nie haben, so ein Gefühl. Vor allem nicht irgendwie Freunden, Bekannten, sonst wem gegenüber eigentlich, sondern einfach auf seine eigene Lebensphase schauen und dass alles so kommen sollte. Aber natürlich nichtsdestotrotz hat es natürlich alles einen Einfluss auf unsere Psyche, auf die mentale Gesundheit und kann einen manchmal dann doch sehr, sehr stark auch einnehmen. Diese Unsicherheiten, dieses Katastrophisieren, was kommt eben in der Zukunft. Und wir schauen uns jetzt auch verschiedene Szenarien an und was die mit einem machen können.
Genau, wir haben auch immer diese tollen Titel aus dem Buch übernommen. Und zwar mache ich jetzt mit dem Ankommen oder das Ankommen weiter. Weil was ist denn das Ankommen, ne? Man sagt ja auch heutzutage gerne Setteln dazu oder auch sesshaft werden. Und ja, in dem Buch wird das Ankommen so definiert, beziehungsweise diese gesellschaftliche Erwartung, so wie wir sie auch kennen, ne, dass man Ende 20, Anfang 30 eben in einer festen Partnerschaft ist, bestenfalls schon geheiratet hat, vielleicht auch schon Nachwuchs vorhanden ist und das natürlich auch schon im perfekten Traumhaus. Und ich weiß, ich höre mich jetzt auch ein bisschen sarkastisch an, aber so ist es tatsächlich nicht gemeint. Dieser Lebensweg ist ja auch wirklich schön und für viele genau das Ideal, aber es ist auch nicht der einzige Lebensweg und vor allem auch nicht nur an diesem Alter geknüpft. Also es ist nicht nur zu diesem Zeitpunkt das komplette Ideal. Das Leben kann eben anders verlaufen und trotzdem kommt man eben auch irgendwann an. Und genau, das kann einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten passieren, was, finde ich, vollkommen fein ist.
Ja, sollte definitiv. Also genau das wollen wir mit der Folge auch eigentlich aussagen.
Ja, und auch ganz oft wird in Filmen oder Büchern von dem Ausleben vor der Hochzeit erzählt. Also wir kennen ja alle Filme von Hangover, wo es die krassesten Junggesellenabschiede gibt und es gibt auch voll lustig, aber das ist auch voll lustig. Aber muss ich mich denn wirklich vor meiner Hochzeit ausleben? Also darf ich danach nicht mehr mit Freunden feiern gehen oder in den Urlaub gehen? Das ist natürlich auch alles total typabhängig. Manche haben dann auch gar keine Lust mehr drauf. Also ich bin auch ganz ehrlich, mich wundert es gerade, dass ich gerade Bock auch hatte die letzten Tage, so krass unterwegs feiern zu gehen. Aber ich bin auch gerne mal einfach nur für mich zu Hause und das ist auch einfach vollkommen in Ordnung. Und in meinem Freundeskreis ist ein Paar mit Kind und die beiden gehen trotzdem noch auf Feiern und haben den größten Spaß daran und sind auch mal ohne Baby unterwegs. Und ich finde die richtig cool und es zeigt einfach, dass man sich selbst dann auch nicht immer hinter alles andere stellen muss. Was denkst du dazu?
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also erstens heißt es ja auch nicht, dass du Kinder hast, dann nicht mehr feiern gehen darfst, ne? Also gar nicht.
Oder wenn du verheiratet bist.
Genau. Eigentlich wäre schlimm, ne? Wenn dir das irgendwie dein Partner verbieten würde oder in Urlaub zu gehen mit anderen Menschen oder so. Finde ich immer furchtbar. Aber das heißt ja nicht, dass wenn du das alles hast, das andere nicht haben kannst. Natürlich sind deine Prioritäten anders mit Kind. Natürlich musst du irgendwie schauen, dass du dir die Zeit dafür nimmst, dass jemand natürlich auf das Kind aufpasst und so. Ja. Sind die Dinge natürlich nicht mehr so einfach, weil du jetzt eine Verantwortung trägst. Aber ich finde, das sollte immer noch offen bleiben, weil wie du vorhin schon gesagt hast, jede Person sollte noch ich sein oder auch das Paar sein und nicht nur immer mit dem Kind.
Das heißt, nicht nur Mama oder nicht nur Papa.
Genau,
ja.
Nicht nur Mama, nicht nur Papa, sondern du bist dann auch eben Partner und solltest auch das noch aufrecht erhalten. Und aus dem Thema Ausleben, das habe ich auch schon sehr oft, haben das Leute zu mir gesagt damals. Also in meiner Beziehung, ja, weil es ja so lange war. Und so von wegen, ja, hast du dich denn ausgelebt? Oder danach, beziehungsweise nach der Trennung war das so, ja, vielleicht war das auch, weil du dich nicht ausgelebt hast.
Oh, wow.
Ich würde da, weiß ich nicht, aber ich würde da nicht unbedingt zustimmen.
Mm-mm.
Ich glaube, das sind ganz, ganz andere Probleme, die dann in der Beziehung aufkommen können, die man dann einfach identifizieren muss. Ich glaube nicht, dass das unbedingt immer was damit zu tun hat. Mit Ausleben hat dann vielleicht was damit zu tun, dass dir dein Partner nicht das geben kann, was du brauchst.
Ja, also denke ich auch. Also stimme ich dir komplett zu. Und ich meine, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, also unser Leben oder generell verschiedene Leben verlaufen auch anders als bei vielen Leuten im eigenen Freundes- oder auch Bekanntenkreis. Und ich finde trotzdem, langjährige Freunde bei großen Schritten zum Erwachsenwerden zu begleiten, ist wirklich magisch und auch höchst emotional. Also sei das jetzt wirklich eine Hochzeit oder auch ein Kind. Aber trotzdem kommt man sich dann selbst so unvernünftig vor, während eben der Rest dann von diesen ganzen Themen spricht. So, alle kommen an, also wir haben es schon wieder. Ja, und wir? Kommen wir an?
Da stimme ich tatsächlich nicht so zu. Das stimmt, also es ist wunderschön, die beste Freundin heiraten zu sehen, das Kind zu sehen, das ist dann so wie mein kleiner Neffe, ne? Also finde ich wunderschön. Aber andererseits kann es ja auch sein, dass die Personen denken, boah, die haut voll rein mit ihrer Karriere, läuft mega gut.
Stimmt.
Die ist nur am Reisen. Ich wäre auch so gern am Reisen. Ich würde auch so gern das und das machen. Und so versuche ich das selber so ein bisschen so zu sehen, weil ich das gerade super krass genieße, dass ich eben so viel unterwegs bin, so viel reise, meinen Job liebe. Und irgendwie denke ich dann so, vor allem jetzt, wo ich meine beste Freundin sehe, die jetzt ein Baby bekommen hat, ich liebe den Kleinen über alles, ich liebe es, mit den Zeit zu verbringen. Aber wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, ich hätte es jetzt nicht gerne.
Falscher Zeitpunkt sozusagen für einen persönlich.
Genau.
Ja. Aber ich finde auch, wenn man in der Umsetzung eben nicht alle Lebensschnitte mit seinen Freunden teilt, also jetzt wie zum Beispiel, du kriegst jetzt nicht parallel auch ein Baby,
ja,
oder du heiratest nicht im selben Jahr, finde ich, teilt man diese tollen Momente im Erleben. Also auch wenn ich nicht schwanger bin und kein Kind habe, kann ich aber mit meiner Freundin, die ein Kind hat, und das liebe ich auch total, also ich hätte gar nicht gedacht, dass man da auch nochmal so viel Liebe empfinden kann, aber ich kann diesen Lebensabschnitt erleben und begleiten und auch so wundervolle gemeinsame Momente haben, die uns auch nochmal zusammenschweißen.
Beides.
Genau. Aber ich muss eben nicht genau dasselbe oder das Gleiche wie sie im selben Zeitraum erleben, um Teil davon zu sein.
Ja, stimme ich auch vollkommen zu. Aber man muss, also die Dynamik der Freundschaft ändert sich automatisch. Und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen eine andere Art von Kommunikation haben, beziehungsweise immer offen bleiben mit der jeweiligen Freundin, dem Freund, je nachdem, wer jetzt einfach ist. Bei mir ist jetzt einfach meine beste Freundin, deswegen sage ich das so, dass man trotz allem sich im Klaren sein muss, dass eben die freundschaftliche Dynamik sich ändert. Also wenn man sich jetzt trifft, dann ist es nicht mehr so, dass man vielleicht ununterbrochen ein Gespräch führen kann, sondern dann eben 30 Unterbrechungen hat, weil der Kleine schreit, weil der Kleine was braucht. Und ich glaube, dafür braucht dann eben, in dem Fall jetzt ich zum Beispiel, Geduld, um das eben dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so. Andererseits finde ich auch, dass Mütter oder auch Väter dann Verständnis haben sollen, beziehungsweise sollten, dass sie sich dann auch mal ohne Kind treffen und eben die Freundschaft dann auch mal wieder so ist wie vielleicht früher und man einfach auch über andere Themen redet. Obwohl ich natürlich auch verstehe, dass aktuell natürlich für die Mutter oder den Vater das gerade alles ist und dass auch gerade die Themen dann einfach nur ums Kind gehen. Ist dann auch völlig in Ordnung, wenn es so ist. Aber wie du sagst, ich finde, also ich erfreue mich komplett daran. Ich finde auch, dass ich so viel lernen kann, wenn ich denke, wenn ich irgendwann Mutter werde, kann ich da schon 1000 Tipps und Sachen
mitnehmen? Ja, ne? Ich erfahre auch dauernd Sachen, die ich vorher nie gewusst habe, weil ich mich natürlich auch nicht informiert habe oder so.
Ja, genau.
Und es ist richtig gut. Also eigentlich, das ist dann unser Vorbild.
Für unser Benefit, ne? Genau. Davon, dass die das schon vorher machen. Und deswegen finde ich halt, die Dynamik ändert sich definitiv. Darauf muss man sich halt vorbereiten. Aber ich finde, wie du gesagt hast, es ist einfach nur das Schönste der Welt, wenn man das zusammen erleben kann.
Ja. Und jetzt sind wir schon beim nächsten gesellschaftlichen bei der nächsten gesellschaftlichen Erwartung. Da hast du mir jetzt was mitgebracht, Vanni.
Genau, nämlich das Happy End. Und zwar, wir kennen das ja alle, also aus Filmen, aus Büchern, ist immer das schön, wunderschöne Happy End, was sich natürlich irgendwo jeder wünscht. Und meistens ist es ja doch so, dass man sagt, okay, das Happy End ist irgendwie oftmals, Paar kommt zusammen, kriegt in dem Fall vielleicht ein Kind oder es ist die große Liebe und da geht nichts schief. Und ich finde es einmal ganz wichtig zu sagen, ist dieses Happy End wirklich das Richtige für mich? Und abgesehen davon definiert es ja auch jeder anders.
Ja.
Also für einen ist es eben dieses Ehe, Mutter, Vater, Kind, Haus. Für andere ist es vielleicht einfach, weiß ich nicht, in einer offenen Partnerschaft zu leben und sonst was zu machen. Also das definiert natürlich jeder anders. Was uns die Gesellschaft wieder aufdrückt, ist zu dem Zeitpunkt natürlich wieder was komplett anderes. Und manche wünschen sich ja auch dieses Happy End so, so sehr und es klappt einfach nicht. Und die Frage ist, macht es am Ende glücklich oder nicht? Und was würdest du Menschen raten, die sagen, ich wünsche mir das so, so sehr, aber krieg das aktuell nicht?
Ja, ich glaube, da sind dann eben die Menschen grundsätzlich unglücklich und rennen dem hinterher. Also ich glaube, sie verpassen dann das Jetzt. Also sie verpassen es, trotzdem glücklich zu sein, weil sie sozusagen etwas nacheifern oder hinterherrennen, was aktuell nicht kommt. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sagen dauernd, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und es wäre so schön, wenn man auch diesem Satz komplett Urvertrauen schenken kann, weil eben bestimmte Sachen wie einen tollen Partner finden, damit glücklich werden, das steht nicht alles in seiner eigenen Macht. Und ich glaube, da ist aber das Problem. Aber ich glaube, dann bist du in deiner Trauer eigentlich festgehalten, wie in einem Gefängnis.
Ja, und ich habe das irgendwann mal auf Instagram gesehen von einer Therapeutin, die gesagt hat, was ich ganz coolen Tipp fand, sagt mir mal gerne eure Meinung dazu, falls ihr das auch so seht, ob das irgendwie hilfreich ist, sich so ein Alternativleben zu überlegen. Also wenn ich dieses Happy End, was ich mir so sehnlichst wünsche, nicht bekomme, was wäre denn mein Alternativleben, mit dem ich auch glücklich wäre? Und wie kann ich das erreichen? Was natürlich so, ich sag jetzt mal bei Ehe, ist es natürlich abhängig von dem Partner, ne? Das heißt, es liegt nicht in meiner Macht, wie du auch eben gesagt hast. Mhm. Und den Tipp fand ich eigentlich ganz cool. Also sich zu überlegen, okay, was gäbe es noch? Und natürlich auch zu gucken, sind das jetzt gesellschaftliche Erwartungen und Druck? Zum Beispiel, dass mich irgendwie meine Familienmitglieder ständig fragen, na, wie geht's? Hast du denn jetzt einen Freund gefunden? Bist du verheiratet? Wann heiratet ihr? All diese Fragen, die man so entgegengeworfen bekommt.
Mhm.
Was natürlich andererseits auch Paare bekommen, ne? Wenn die jetzt ein Kind haben und denken, okay, das ist mein Happy End, dann fragen die Leute, wollt ihr denn kein zweites?
Ja, es ist eigentlich nie genug.
Genau, Einzelkinder sind das, die machen das. Also, ne, lass die Leute einfach leben und lass die Leute einfach ihr Leben leben, wie sie das möchten. Und ich glaube, hier ist wichtig mitzunehmen, sich wirklich zu fragen, ist das Happy End wirklich das, was ich auch möchte?
Ja. Mir hat auch jemand mal erzählt, dass man in Spanien oft zum Einstieg in ein Gespräch, also wenn man irgendwie Leute trifft, also entweder neue oder auch Bekannte, man stellt oft die Frage, wo warst du denn das letzte Mal im Urlaub? Falls jetzt irgendwie Spanier uns wütend schreiben möchten, dass das so nicht der Fall ist, schade, aber ich habe es auf jeden Fall erzählt bekommen. Und ich finde eigentlich diesen Einstieg, der als Gesprächsfrage richtig cool, weil daraus entstehen ja auch andere beiläufige Gespräche. Also ich meine, man kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich war die letzten 3 Wochen mit meiner Familie im Urlaub und hast du nicht den Einstieg gehabt mit, hallo, hast du Familie, sondern du hast eigentlich die Information bekommen, indem du einfach gefragt hast, ja, wo warst du denn im Urlaub zum Beispiel? Und bei uns in Deutschland ist eben oft der Einstieg immer über den Job. also ganz oft so, ja, als was arbeitest du denn?
Ja, das stimmt.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dass wir beide ja im Job sehr gut aufgestellt sind und da einfach, ja, auch dann diese Frage sehr, was heißt stolz, aber weißt du, da sind wir ganz selbstsicher und sagen, ja, okay, uns stört jetzt dieser Einstieg nicht.
Nee, aber es kann natürlich auch genauso sein, wenn jemand unzufrieden ist mit seinem Job, ne, dass dann man dann denkt, oh nee, frag mich nicht. Also ich glaube, da kann man immer ein Fettnäpfchen treten, egal was es ist, aber...
Ja, oder arbeitslos.
Ja, aber ich glaube, man muss nicht immer so direkt auf dieses komplett Persönliche gehen und das dann auch noch judgen. Das ist ja, glaube ich, genau der Punkt.
Ja. Jetzt habe ich die nächste Geschichte bzw. Erwartung mitgebracht, und zwar das Single-Sein. Und ich fand es richtig interessant, mich da natürlich zu informieren und auch einzulesen, weil ich das ja natürlich seit sehr langer Zeit nicht mehr bin.
Ich lach dich schon an gerade.
Ja, ja, deswegen, du grinst mich schon an, aber ich finde es eigentlich cool. Also, weil ich finde, so können wir uns jetzt gerade gut austauschen. Und du kannst auf jeden Fall reinkrätschen, wenn du sagst, nee, Bullshit. Aber genau, in meiner Recherche, also Singles haben gesellschaftlich oft leider keinen guten Stand, weil ihnen, ich sag mal, aufgedrückt wird, dass ihnen die Geborgenheit fehlt, der Halt, das Glück und die Sicherheit, aber halt in den Köpfen der anderen, so, weißt du?
Also, bestätigt ja auch meine Nachbaraussage, ne?
Ja, ja, also du bist dann immer so, du bist dann wie so ein kleiner Welpe, der einfach nur so allein ist und den dann keiner will, so. Und ich finde es auch ganz lustig, also ganz oft kommt dann noch die Frage, wenn man noch mal unterwegs ist, das ist mir mal aufgefallen und ich glaube, mir rutscht das auch mal raus, so dieses, warum bist du noch Single? Aber zum Beispiel mich fragt keiner, hey, warum bist du noch in einer Beziehung? So.
Das auf jeden Fall. Also ich finde auch, wenn man zu jemandem sagt, oh mein Gott, warum bist du denn noch mit ihm oder ihr zusammen, wo man vielleicht weiß, okay, die Beziehung ist scheiße.
Mhm.
Ne? Und ich immer dafür bin, lieber alleine als in einer unglücklichen Beziehung.
Ja.
Aber dieses, warum bist du noch Single, höre ich auch sehr oft. Oder auch so, wenn man dann sagt, wie lange, dann so, oh, wieso, was ist passiert? Hä, du warst so lange in der Beziehung.
Mm.
So, ja, du hast keine, also Leute haben keine Ahnung. Und ich finde auch, die Frage ist irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht wäre ich nicht mehr gerne Single. Also soll ich mir jetzt einen Typen
backen? Ja, was
soll
ich jetzt machen? Ja. Ja, das Single-Sein wird einfach oft als Mangelzustand angesehen, ne? Also irgendwie hebt es so die Beziehung, also in Beziehung haben, das ist der Normalzustand. Also muss es ja Gründe dafür geben, warum du diesen Normalzustand nicht hast und warum du Single bist, so.
Ja, das stimmt.
Und ich denke auch, also das habe ich auch bei dir so ein bisschen wahrgenommen, auch wenn man anfangs als Single gar keine Zweifel hat und eigentlich so voll selbstbewusst ist und innerlich auch stark, ja, diese Zweifel, die dann so die Gesellschaft mitteilt, ne, so dieses, ja, warum bist du denn alleine, warum klappt's denn nicht oder so, das färbt dann so ein bisschen ab, ne? Und ich fand es ganz interessant, also die Autorin Caroline Emke, die hat gesagt oder geschrieben, wir sind nicht nur das, was wir sein wollen, wir sind auch das, was andere aus uns machen. Und das hat mich so ein bisschen auch, glaube ich, an eine Vorlesung in Soziologie erinnert.
Wow.
Da ging es irgendwie auch nochmal um Rollen und auch Erwartungen und Gesellschaft und das, ich weiß leider keinen einzigen Fachbegriff mehr und ich weiß auch nicht, von wem das alles war. Aber es gibt auch diesen Spruch, ne, wir selbst sind der Spiegel der Gesellschaft.
Ja, und ich finde, dass das genau wieder auf die Aussage vom Anfang von Deal zutrifft, so dieses, hey, ich bin glücklich als Single, aber dann werde ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich denn wirklich glücklich bin und was ich denn wirklich will.
Ja, und viele assoziieren Single-Sein auch mit Einsamkeit und ich bin der Meinung, das ist absoluter Blödsinn. Also pauschalisieren kannst du es nicht. Ja, es gibt sicherlich Leute, die wirklich Single sind und sagen, oh, ich bin so allein und mir macht das was zu schaffen. Aber ich finde, das ist nicht das einzige Kriterium. Also man kann auch in einer Partnerschaft einsam sein. Also ich hatte auch schon Freunde oder Bekannte, und das sage ich jetzt nicht alibimäßig, also es geht nicht um mich, die tatsächlich in einer Beziehung waren, aber permanent aneinander vorbeigelebt haben, dass sich der eine oder die eine komplett einsam gefühlt hat.
Ja, und ich kenne das sogar auch schon von Situationships, wie man heutzutage so schön sagt.
Mhm.
Dass man irgendwie auch, man ist zusammen über 2-3 Monate und man fühlt sich trotzdem einsam. Und das ist auch immer so ein Zeichen, dass es eigentlich vielleicht nicht das Richtige ist. Ist was für eine andere Folge, aber es gibt, glaube ich, genug Leute, die auch eben unglücklich in Beziehungen sind.
Ja.
Dann lieber Single sein, obwohl das vielleicht schöner ist oder auch Vorteile bietet, aber es ist einfach, wer will denn unglücklich sein für sein Leben lang?
Keiner. Und ich fand so ein paar Fakten ganz interessant, wo ich auch leider echt ein bisschen lachen musste, weil es tatsächlich so auch ist. Und auch ich lebe das leider so, ohne es böse zu meinen. Aber Singles bekommen zum Beispiel im Familienurlaub oft das schlechteste Zimmer. Singles sitzen bei einer Autofahrt mit einem Paar automatisch hinten auf der Rückbank.
Auf jeden Fall.
Doppelzimmer im Hotel sind pro Person günstiger als ein Einzelzimmer.
Finde ich so asozial.
Und jobtechnisch ist natürlich, da Singles keinen Partner oder Kinder haben, kannst du doch easy Überstunden machen. Also deine Freizeit ist doch komplett überbewertet. Die hast du doch gar nicht als Single.
Aber ich muss sagen, was so ein bisschen mein eigener, vielleicht auch blöder Gedanke ist, manchmal denke ich mir so FOMO-mäßig, vor allem im Winter natürlich, wenn man dann alleine ist, natürlich schlimmer als im Sommer und so.
Mhm.
Oh nee, irgendwie, jetzt habe ich die ganze Woche nicht so viel vor. Ja, ich kann ja arbeiten. Und das ist so mein Ausweg tatsächlich, so mein Go-To.
Das hast du auch schon mal gesagt, ich weiß noch.
Und es ist eigentlich traurig, aber da denke ich mir immer so, ich kann auch immer arbeiten. Also ich bin ja nie alleine oder ich habe doch immer was zu tun, so wie so eine Beschaffungsmaßnahme, um mich halt nicht damit auseinanderzusetzen, dass ich halt alleine rumhocke, obwohl ich sehr oft genieße. Aber natürlich kommen so Zeiten, wo ich dann denke so, okay, oh mein Gott, du bleibst für immer alleine, bla bla.
Nein, bist du nicht. Aber, ja. Aber auch hier nämlich, ne, auch wenn man in keiner romantischen Beziehung steckt, so wie du, ist man ein Teil von vielen Beziehungen. Also du bist nicht alleine und es sind eben die Beziehungen zu den Eltern, zu den Geschwistern und vor allem auch zu Freunden, ne, die dann auch...
Die sogar enger werden.
Genau, die einfach enger werden. Im Buch war auch noch ein interessanter Fakt. Der Anthropologe und Psychologe Robin Dunbar sagte, dass wir uns mit 5 anderen Menschen tief verbunden fühlen müssen, um glücklich zu sein. Also reicht in seiner Logik ein Partner alleine nicht aus.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, einen Partner zu haben und zum Beispiel keine engen Freunde zu haben. Oder Familie, also andere Familien, also andere Personen außerhalb dieser einen Person.
Ja.
Also finde ich ein sehr cooler Fakt.
Genau, mein Fazit oder unser Fazit ist eigentlich, manchmal ist das, was gerade ist, auch einfach okay so. Ne? Mal ist man Single, mal ist man in einer Beziehung. Und wie wir schon so oft gesagt haben, es kommt alles so, wie es kommen soll. Vielleicht sollten wir da irgendwann mal, wenn wir groß sind, einen Merch dazu machen.
Und auf jeden Fall nimmt man ja auch, also jetzt nehme ich super viel Erfahrung mit. Und es kommt mir vor, als wäre ich, seitdem ich Single bin, halt super krass gewachsen.
Ja.
Und deswegen würde ich die Zeit niemals missen wollen. Also ich heule zwar selber manchmal rum, aber ich versuche das auch positiv zu sehen. Also du bist mir da eine Riesenstütze.
Danke. Aber du mir auch, ey. Du mir auch.
Und als nächsten Punkt würde ich mit der Karriere weitermachen. Und zwar hat Ann-Kathrin Hipp, eine Journalistin, die damals 25 Jahre alt war, gesagt, es scheint gesellschaftlicher Konsens, dass man bis 30 etwas erreicht haben und wer sein sollte. In den Mitzwanzigern ist das Bedürfnis da, aufzurechnen und zu vergleichen, ob das Leben den Erwartungen entspricht. Wie würdest du das beurteilen, das Zitat?
Ja, ich finde schon, dass man irgendwie suggeriert bekommt, man sollte bis 30 auf jeden Fall was erreicht haben sollen. Ich weiß auch noch selber, ich glaube, wenn man mal so Leute kennengelernt hat, die irgendwie Langzeitstudenten waren und bis 30 dann noch keinen Job hatten und so, hat man selber so gedacht, so okay, krass, fängst du ja früh an, hahaha. Obwohl man es ja eigentlich auch nicht böse meinte.
Nee, aber man hat selber so ein bisschen so diese Gedanken so, oh je, wann willst du denn arbeiten? Also leider, ne?
Ja, und da ist auch wieder dieses Wichtige, wie du gesagt hast, ne, ob das Leben den Erwartungen entspricht. Nee, das Leben muss meinen Wünschen entsprechen und nicht den Erwartungen.
Ja, definitiv. Und da gibt es eben auch natürlich Phasen, wo Menschen schon in so eine Krise geraten können, ne? Weil sie eben diese Ansprüche von eben der Gesellschaft oder auch ihren eigenen Erwartungen dadurch super hochsetzen.
Mhm.
Natürlich aber auch die Möglichkeiten, die man hat, auch zum Teil unendlich sind. Wenn man nicht weiß, wo will ich genau hin? Das war ja bei uns auch so ein bisschen so, mit unserem Studium in verschiedene Richtungen gehen können. Ja. Und da kann man eben noch ewig weiter studieren, sich bilden. Das übt natürlich einen sehr, sehr hohen psychischen Druck auf einen aus. Man hat ständig das Gefühl, zu langsam zu sein, wenn man sich vergleicht mit anderen. Und trotzdem fühlt man sich sehr, sehr stark natürlich da einfach getrieben und ist einfach so, was soll ich denn alles noch erreicht haben mit 30 und misst sich mit anderen, obwohl da auch wieder jeder sein eigenes Timing haben sollte. Oder auch vielleicht eingestehen sollte, dass der Druck auch irgendwie zu viel wird.
Mhm.
Gibt es ja auch manchmal, dass man sagt, der Druck ist mir zu viel, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. weil ich glaube auch, dass natürlich man sehr, sehr stark auch sich selber irren kann oder auch nicht weiß, wohin. Und dann kann man sich aber auch externe Hilfe bei jeglichen Stellen auch irgendwie holen, um dann die richtige Entscheidung für sich vielleicht auch zu treffen.
Ja, ich muss auch sagen, in der heutigen Zeit so mit Social Media und Onlyfans und so Sachen, ich bekomme manchmal so Reels vorgeschlagen.
Von Onlyfans?
Nein, aber so dieses, ne, das, du könntest leicht Geld machen. Also das ist so ein bisschen provokant auch, ne? So einfach so getragene Socken verkaufen und du hast hier im nächsten Monat deine Yacht. Aber ich muss schon sagen, so diese ganzen verrückten Sachen gab es halt früher noch nicht. Und ne, jetzt du könntest Influencer werden. Ja, also wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine Onlyfans-Karriere promoten, aber weißt du, es gibt ja viele, ich gucke ja sehr viel Trash-TV und da sind sehr, sehr viele Mädels mittlerweile, die immer sagen, ja, ich mache ja Onlyfans.
Ah, okay.
Und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, vor 10 Jahren hätte es halt keiner so gesagt.
Also ich kenne mich da gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen.
Müssen wir eine eigene Folge für machen.
Das ist echt für mich, also keine Ahnung, aber ich sag mal, egal welcher Branche du bist, ne, kannst du erfolgreich sein, kannst nicht erfolgreich sein. Und bei uns ist es natürlich irgendwie so, in dem Corporate-Business, sage ich mal, dass man, je früher man in so eine Führungsposition kommt oder halt ein eigenes Unternehmen gegründet hat oder so ein Crypto-Bros,
ja.
Dass man dann sagt...
Im nächsten neben IT.
So, ja, dass man dann sagt, ja, du bist super erfolgreich.
Mhm.
Ne, das ist auch so ein Phänomen, wo man eigentlich so sagt, ja, ist auch irgendwie gesellschaftlich gemacht. Ja, klar hast du dann eine Führung, aber manchmal, wenn man so ein bisschen in der Materie ist und manche Positionen anguckt, denkt man sich... Ja, toll, aber eigentlich kann der nichts.
Richtig, ja? Das ist ganz oft so.
Oder die, ne? Das ist irgendwie so, einfach nur, dass einem das so suggeriert wird und das von außen halt schön aussieht, ne?
Mm.
Also zusammengefasst ist natürlich einfach so, dass man auch mit 40 noch oder mit 50, egal wann, noch was neu starten kann, einen anderen Karriereweg machen kann, auch was Neues ausprobieren kann. Das heißt auch nicht, dass man mit etwas Früherem, womit man vielleicht erfolgreich war oder auch nicht erfolgreich war, dass man eben diesen Weg nicht ändern kann. Und das ist auch so ein großes Learning auch für mich gewesen, was Karriere angeht, dass man im Studium dachte, ich muss jetzt das und das wählen, damit ich das und das werde. Aber das entspricht meiner Erfahrung gar nicht der Realität.
Hm. Ja, vor allem auch meine Erfahrung ist tatsächlich so, was das Thema Karriere betrifft. Klar, also bei mir hat da das Thema Familiengründung eine Rolle gespielt, auch wenn das jetzt gerade aktuell kein Thema ist. Und zum Beispiel habe ich mir den Druck gemacht, dass ich auf jeden Fall, bevor ich ansatzweise an die Familienplanung denke, meinen Wunschjobtitel erreiche.
Hast du das?
Ja. Tatsächlich. Ja, ich bin jetzt Podcaster. Nee, aber also im Prinzip habe ich mir da wirklich schon Druck gemacht. Und man weiß ja auch eben nicht, was danach ist. Und das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Aber gleichzeitig sage ich halt auch, ja, warum mache ich mir denn da so den Druck, ne? Also ich könnte das vielleicht auch danach erreichen. Also es ist immer dieses bisschen Kontrolle, ne? So, ich lenke jetzt mein Leben in diese Bahn. Und ich muss auch sagen, also ich komme aus einem Haushalt, da war ein Elternteil sozusagen der Hauptverdiener. Und ja, das zweite Elternteil hat dann immer auch wieder versucht, im Rahmen der Möglichkeiten was zu machen und auch zusätzlich was zu verdienen. Und für mich selbst, ich wollte deswegen immer auf eigenen Beinen stehen. Ich wollte immer gutes Geld verdienen, nie mir Sorgen machen müssen. Und es hat mir auch Druck gemacht.
Ja, aber tatsächlich ist es lustig, dass du das sagst, weil das auch genauso bei mir war. Und genau ich deshalb eben auch in die Therapie gegangen bin am Ende, weil das einer der Auslöser war.
Mhm.
Und das ist irgendwie eine Richtung, wo dann eben, glaube ich, auch diese Karriere und dieses, ich muss das und das erreicht haben, nicht nur von Gesellschaft kommt und von Erwartungen, sondern einfach von Erwartungen, die du dir selber aufgedrückt hast durch deine familiäre Historie.
Ja, na, da haben wir ja schon mal die nächste Podcast-Folge. Also jetzt nicht unmittelbar die nächste, aber wir haben ein neues Thema.
Ja, das ist, also war ja bei mir auch so und das fand ich sehr gespannt, dass du das gesagt hast. Ich habe zwar nie einen Wert drauf gelegt auf irgendwelche Titel, aber auf jeden Fall der Fakt, dass man unabhängig sein sollte und sich nicht auf andere verlassen kann.
Ja, und ich glaube, jetzt hast du sogar noch die letzte Geschichte mitgebracht, Vanni.
Genau, der allerletzte Punkt, den wir hier aufarbeiten möchten, wo wir auch schon ein bisschen am Anfang drüber gesprochen haben, nämlich die biologische Uhr, die berühmte. Und zwar eben diese Panik, dass man immer sagt, ja, deine Uhr tickt. Und wir haben ja natürlich auch schon vorhin gesagt, dass das natürlich irgendwo biologische Grenzen hat, ne? Und jetzt würde ich dir auch gerne ein Buch vorlesen von Klinge, der auch ein bisschen hart klingt, nämlich Wer keine Kinder hat, hat Gründe dafür. Von nicht wollen bis nicht bereit für, Umstände passen aktuell nicht, der passende Partner fehlt oder es geht einfach nicht. Diese Sätze hinterlassen nur ein schales Gefühl des Mangels, des Unnormalseins, des Drucks oder auch der Trauer über etwas, was man möchte, aber nicht haben kann. Was sagst du dazu?
Ich finde, sie fasst es echt gut zusammen, weil diese Sätze tun weh.
Ja, sehr.
Ja, ich, wie wir schon gesagt haben, auch so tagesformabhängig kann man mal drüber lachen.
Ja.
Ansonsten denkt man mal jeden Tag in der ganzen Woche irgendwie nochmal an diesen dummen Satz. Und ich finde, ja, es gibt vielleicht eine Person, die dann ganz stolz und sicher sagt, ja, ich will keine Kinder, ich brauche keine Kinder, kann ich damit anfangen. Aber meistens sind es andere Faktoren, die diese Person eher in die Position bringen, dass sie die vielleicht nicht erreichen kann.
Ja, und ich finde auch, dass das ganz stark wieder darum geht, sich selbst damit immer wieder auseinandersetzen zu müssen, diese Kraft aufzubringen, jedes Mal darüber nachzudenken, wenn du in ein gewisses Alter kommst und dass du wirklich denkst, stimmt halt wirklich was mit mir nicht. Und ich glaube damit, oder wir hoffen, dass wir natürlich auch damit andere sensibilisieren können, das vielleicht anders zu formulieren, anders zu fragen und anders damit umzugehen. Weil man weiß nicht, was mit der Person gerade los ist, ne? Damit sich einfach da die Person nicht in so eine Ecke gedrängt fühlt oder dann verletzt wird dadurch, durch solche negativen Fragen.
Ich meine, wir können uns alle nur bis zur Stirn schauen.
Ja.
Und klar gibt es mal auch so Gespräche, wo man über diese Themen spricht. Und pauschal ist man dann keinem böse, wenn mal diese Frage kommt. Aber wie du sagst, es kommt immer auch drauf an, wie kommt dieses Thema zustande. Und da finde ich...
Und wer fragt das?
Richtig.
Oder wer redet gerade mit dir darüber, ne?
Ja. Ich hatte mal eine Situation noch, also wir wollen jetzt hier nicht dauernd auf Kinderkriegen raus, vom thematisch, aber an einem Tag habe ich mich nicht so gut gefühlt und habe dann remote gearbeitet und war dann aber den halben Tag sozusagen erstmal im Bett und habe gesagt, nee, ich mache den Termin heute Nachmittag, ich verleg den und bin dann nachmittags in den Termin gegangen und dann hat einfach so ein Kollege rausgehauen, ah ja, Rebecca, was hast denn? Ich dann so, ah ja, ich weiß nicht, Magen-Darm oder so. Und dann sagt er so, ja, nicht, dass du schwanger bist. Und das war eine komplette Männerrunde. Und ich muss sagen, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe einfach einen dummen Witz gemacht.
Boah, ey.
Und ich weiß, dass er es nicht böse meint. Ja, ich weiß, dass er das nicht böse meint. Aber tatsächlich, angenommen, ich hätte schwanger werden wollen und es würde nie gehen.
Ja.
Ja, super.
Ja. Ich meine, sowas kommt halt auch öfter von Männern, logischerweise. Das ist einfach so. Aber ich denke mal, egal, worum es geht, ob es um Kinderkriegen geht, um Heiraten geht, um den Job, um die Karriere, um was es geht. Also man muss da einfach selber wirklich in sich horchen und fragen, was möchte ich eigentlich? Und sich auch lernen, davon abzugrenzen, was natürlich auch schwierig ist, ne? Und wenn es einen wirklich so einnimmt, dass man auch einen Leidensdruck hat, dann sollte man sich wirklich in die Therapie begeben oder einfach ein Coaching machen oder etwas, was euch dementsprechend hilft. Und was ich noch abschließend sagen möchte, bevor wir zum Fazit übergehen, nämlich ein Zitat aus dem Buch von Jennifer Klinge, was ihr ihre Therapeutin geraten hat, was ich super finde, auch so als Tipp für alle, die hier zuhören und auch für uns selber.
Ja.
Sie müssen sich immer fragen, ob sie den Weg dahin gewollt hätten. Hätten sie mit Ende 20, Anfang 30 alles daran gesetzt, den klassischen Weg aus Kind und Heim zu gehen? Dann bedenken sie. Die Menschen mit dem normativen Familienmodell, mit denen sie sich an den unsicheren Tagen vergleichen, haben an diesen Punkten in ihrem Leben Entscheidungen getroffen und ihr Leben so gelenkt. Hätten sie das damals auch gewollt und gegen ihre Erfahrungen und Erlebnisse tauschen wollen?
Finde ich richtig gut, den Tipp.
Ja, weil ich würde sagen, nein.
Ja, ich hatte auch mal so eine Situation erst demnächst, da habe ich mit einem Kumpel über irgendwas gesprochen. Und dann hat er auch, da sind wir jetzt wieder beim Thema Kinder, aber da ging es tatsächlich um einen Vater. Und der Vater war, glaube ich, 36 und er hat dann gesagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich viel, viel früher schon ein Kind bekommen. Und da dachte ich mir so, Moment, da hatte ich ja gerade mit dir zusammen auch mal diesen Satz hier, das Zitat gelesen und habe dann so gesagt, ja, aber warte doch mal, mit 36 hat er jetzt sein Kind bekommen, sein erstes. Aber hättest du den vor 10 Jahren gefragt, mit 26, hey, möchtest du jetzt ein Kind? Dann hätte er nie im Leben damals zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, ich tue auch alles dafür.
Ja.
Und so wäre das jetzt auch bei mir. Natürlich kannst du jetzt sagen, es ist schöner, wenn du jung und dynamisch bist und das Kind vielleicht für dich auch nicht mehr so anstrengend ist, ich meine, das sagen ja auch viele, ne, wenn du älter bist und ein Kind bekommst, ist es für dich anstrengender, als wenn du jung ein Kind bekommst. Aber das ändert immer noch nichts an meiner Entscheidung, auch damals mit 25 nicht zu sagen, ja, ich möchte jetzt ein Kind.
Ja, und ich finde auch, dass man im besten Fall halt nie zurückblicken sollte auf seine Entscheidung oder Lebensweg und denken sollte, oh mein Gott, hätte ich. Weil es ist immer so einfach zu sagen, man kann es halt nicht ändern, natürlich. Und wir sehen es ja beide so, dass man immer sagt, wie oft wir das hier schon auch heute gesagt haben, es kommt alles so, wie es soll. Und natürlich kann man das auch einfach, das ist einfach ein Mindset, würde ich sagen. Also ich sehe es immer so, wenn die Dinge so sein sollen, sollen sie so sein. Wenn nicht, dann ist es nicht für mich. Ich krieg den Job nicht, dann ist er nicht für mich.
Ja.
Die Beziehung endet, dann ist sie nicht mehr für mich.
Ja. Heißt natürlich nicht, dass man nicht für Sachen kämpfen soll. Also es kommt einem natürlich nichts alles zugeflogen. Nee,
definitiv.
Aber man darf sich da nicht so krampfhaft festbeißen.
Man kann sich ja immer darauf aufhängen zu sagen, hätte ich den Job gehabt, wäre ich jetzt da und da. Aber es ist ja
nicht
so. Weiß man nicht.
Ja.
Genau, es ist nicht so. Oder wäre ich noch in der Beziehung oder wäre ich mit dem und dem zusammengekommen? Nein, es ist alles nicht so. Und deswegen denke ich mir immer, lebt dann im Hier und Jetzt und fragt euch einfach, okay, wie kann ich jetzt weitermachen? Also sich darauf aufzuhängen, hätte, ist halt irgendwie so, habe ich schon zum tausendsten Mal gemacht, hat mich zu nichts gebracht.
Ja.
Und deswegen ist es einfach kein richtiger Weg.
Ja, da sind wir ja schon fast mittendrin in unserem Fazit. Ich sage jetzt trotzdem einen Satz, der, finde ich, ganz gut ist. Umwege sind besser als ihr Ruf. Und zwar sind extra Runden nicht effizient und auch nicht gern gesehen, aber alle Um- und Irrwege sind für unsere eigene Entwicklung wichtig. Und jeder von uns hat ein eigenes Timing für bestimmte Dinge und es ist nicht förderlich, sich mit anderen zu vergleichen, weil jeder von uns ist einzigartig und lebt ein vielleicht ähnliches, aber auch ein komplett anderes Leben. Und diese Umwege bescheren natürlich einem positive, aber auch negative Momente. Und ob das jetzt Fehler sind oder auch Enttäuschungen, wir lernen ja daraus und werden dadurch zu diesen Menschen mit eigener Geschichte oder ja, zu den Menschen, die wir jetzt eben sind.
Ja, definitiv. Und ich finde, man sollte einfach immer offen bleiben in dem Lebensweg, den man gerade ist und alles auch zu schätzen wissen. Und einfach nur dann gewinnt man auch Selbstvertrauen und Leichtigkeit, die Situation vielleicht das Positive zu sehen, in der man gerade steckt.
Ja.
Und geht auf gar keinen Fall aus irgendeiner Angst oder Erwartungen und Druck Beziehungen ein oder Jobs ein oder sonst irgendwas, die euch nicht gut tun, wo ihr wisst, das ist toxisch und negativ. Oder bleibt eben in, sei es jetzt Jobs, sei es irgendwie Partnerschaften, obwohl man weiß, dass es nicht passt. Also das, finde ich, ist so mein größtes Learning aus diesen Erwartungshaltungen.
Mhm. Sehe ich genauso.
Und auch die Autorin Jennifer Klinger hat in ihrem Buch 23 tolle Tipps zusammengefasst, welche ihr im Leben geholfen haben. Und wir haben die wichtigsten Punkte für euch auf Instagram zusammengefasst. Also schaut euch da gerne mal den Beitrag an, schaut gerne bei uns vorbei und könnt eben einfach Tipps abholen, die ihr im Alltag umsetzen könnt und die euch hoffentlich dementsprechend auch helfen können. Und natürlich könnt ihr euch das Buch auch selber holen und lesen, denn wir fanden es super spannend und sehr hilfreich. Und natürlich noch ein wichtiger Punkt am Ende, beziehungsweise ein Punkt, das habe ich letztens zu dir einfach auch so gesagt, glaube
ja.
ich. Und dann hast du gesagt, ja, hast du auch tatsächlich in dem Buch gelesen. Und zwar auch von Jennifer Klinge in dem Buch ein Zitat, was ich super schön finde, nämlich: Heute weiß ich, dass ich niemals mit anderen sprechen würde, wie meine innere Kritikerin mit mir spricht. Und oder sprach, ne? Hier ist das tatsächlich in der Vergangenheit. Und zwar habe ich ja auch zu dir gesagt, ja, eigentlich, ich würde niemals zu meiner Freundin Sachen sagen, die ich mir selber sage. Also meine eigenen Glaubenssätze würde ich niemals zu einer Freundin sagen und sagen, ja, du bist ja 30, du findest niemals irgendwen, du wirst niemals Kinder bekommen, du wirst niemals heiraten, du wirst einen Scheißjob machen, etc. Das macht niemand, ne? Und deswegen finde ich es immer super, diesen Tipp. Überlegt mal, wie ihr mit einer Freundin reden würdet oder mit einem Freund und redet so mit euch selbst.
Ja, man geht sonst zu stark mit sich selbst in die Kritik.
Ja.
Und es gab auch zwei richtig schöne Aussagen, die wir jetzt zum Abschluss unserer Folge zitieren wollen, also auch aus dem Buch, aber das sind zwei unterschiedliche Leute. Und zwar einmal ein Zitat von Persia Lawson, sie ist Dating- und Beziehungscoach, ist jetzt auf Englisch: Normalize finding love in your 40s, normalize chasing dreams in your 30s, normalize finding your purpose in your 50s, Normalize taking huge risks in your 20s. Life is made of many chapters. It doesn't end at 25. Let's stop acting like it does.
Hat ja unsere Folge komplett zusammengefasst.
Ja, und vor allem, ich finde den Begriff Purpose auch so schön. Panic to Purpose.
Ja.
Und dann gibt es noch ein Zitat von Carl Rogers. Er ist Psychologe. Und er sagte, das gute Leben ist ein Prozess, kein Daseinszustand. Es ist eine Richtung, kein Ziel.
Sehr schön.
Ja, jetzt haben wir es sogar. Also heute habt ihr ein bisschen mehr auf die Ohren bekommen von uns.
Ja, war heute wirklich eine lange Folge, aber ich glaube, es war auch sehr nötig. Und man könnte noch Stunden darüber reden, über das Thema.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt noch mal ein paar Themen gesammelt für potenzielle Folgen.
Also schreibt uns auch immer gerne, wenn ihr natürlich noch mal Folgen habt, Folgenideen, wenn wir näher auch irgendwas eingehen sollen. Schreibt uns da gerne auf Instagram oder eine E-Mail.
Ja, oder auch einfach mal eure Meinung, ne, wie ihr jetzt die Themen seht. Natürlich ist da ja auch unsere Erfahrung jetzt dabei, unser Meinungsschatz. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, nee, ich sehe es komplett anders, und sagt uns da gern Bescheid. Und in der nächsten Folge reden wir über Tinder.
Wuhu!
Genau, ihr habt richtig gehört. Also wir reden über Tinder, aber nicht genau jetzt die Tinder-App. Wir lassen es uns nicht nehmen, über den Tinder-Schwindler zu sprechen, aber wir haben nicht ihn im Fokus. Also ich muss auch schon sagen, ich habe schon etliche True-Crime-Folgen zu dem Tinder-Schwindler gehört und habe auch die Dokumentation gesehen. Aber wir haben tatsächlich in der Folge seine Opfer im Fokus und was das Ganze mit der mentalen Gesundheit angestellt hat, ne? Und wir sprechen auch über das Tinder-Dating-Game und auch da, ne, wieder, was macht das mit der mentalen Gesundheit?
Ich gucke die schon so an, deswegen hat die weggekriegt.
Ja, deswegen lache ich schon so ein bisschen. Also seid wirklich gespannt. Wir arbeiten auch schon an dem Skript. Das, was ich schon gesehen habe, ist wirklich interessant. Und ich finde es auch ganz cool, mal diese ganze andere Perspektive zu beleuchten.
Genau. Und natürlich zum Abschluss, abonniert gerne unseren Podcast. Empfehlt den Podcast euren Freunden oder Familien. Und folgt uns auf Social Media, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Nice.
Nice.